Zeit für Mission.
Freddy Dutz im Gespräch mit
Barbara Diemel.
Schön, dass du Zeit für Mission hast, liebe Barbara. Wir kennen uns schon sehr lange, sind per Du und bleiben jetzt auch einfach per Du. Was hast du dir denn zum Trinken mitgebracht?
Ich habe einen fair gehandelten Kaffee in einer Tasse und auf der Tasse steht Alltagsheldin. Die hat mir nämlich meine Tochter zum letzten Muttertag geschenkt.
Damit sind wir eigentlich gleich bei dem Thema zu unserem heutigen Gespräch, Frauen und Bildung. Die Vereinten Nationen haben festgelegt, dass alle Menschen in gleichem Maße gebildet werden sollen, dass sie alle die gleichen Chancen haben sollen. Und trotzdem, Barbara, wissen du und ich und viele andere, dass Mädchen oft ausgeschlossen werden von der Bildung. Und es hat auch in Industrienationen bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts gedauert, bis es klar war, dass Mädchen und Jungs gleichermaßen bildungsfähig in Anführungszeichen sind. Du arbeitest bei einem Missionswerk, das schon lange das Thema Frauen- und Mädchenbildung sich aufs Schild geschrieben hat.
Wir können noch einen Schritt zurückgehen, also bevor es die Missionswerke gab, zur Zeit der Reformation. Da bin ich mal wieder ganz glücklich, Protestantin zu sein. Also Martin Luther war eigentlich derjenige, der mit Melanchthon zusammen ja die Frauen- oder Mädchenbildung mit auf den Plan gerufen hat und gesagt hat, die müssen auch genauso erzogen werden wie die Jungs. Und dieses Menschenbild, dass Kinder beiderlei Geschlechts gebildet werden sollen, damit sie natürlich auch mal die Bibel lesen können. Das ist sicherlich im Hinterkopf gewesen. Dieser Gedanke, der ist dann auch von den Missionen aufgenommen worden.
Die Missionsgesellschaften, also die Vorgängerorganisationen von den Missionswerken, die haben sich ja schon um die Mädchenbildung gekümmert. Wieso waren die so viel schneller dran? Eigentlich ja 100 Jahre, bevor es in Deutschland selbst zum Thema geworden ist.
Ja, das finde ich auch eine gute Frage. Also vielleicht, weil es leichter ist, woanders etwas neu zu machen, als bei sich selbst, denn die Missionsgesellschaften haben ja eben nicht in Deutschland die Mädchenbildung vorangetrieben, sondern entsprechend beispielsweise in China oder in Palästina. Vielleicht ist es tatsächlich so, wenn man von außen in ein Land reingeht und den Bedarf sieht und das Menschenbild im Gepäck hat und den Glauben vermitteln möchte, dann wird auf einmal deutlich, es geht nur, wenn die Menschen lesen können. Es geht nur, wenn die Bibel auch eine Rolle spielen kann. Und dazu gehört Bildung.
Es ist ja ganz interessant, dass die ersten Missionare in vielen Ländern überhaupt nicht zu den wichtigen Menschen, also zu den Regierenden, zu den Königen, zu den Statthaltern oder so gekommen sind, sondern viele von denen haben zuallererst missioniert unter der einfachen Bevölkerung.
Also ich habe jetzt gerade nochmal in den Missionsberichten über die Mission in China, der Berliner Mission, gelesen. Da hat es, glaube ich, Überraschungen ausgelöst, also beispielsweise als 1861, glaube ich, das Findelheim für blinde Mädchen in Hongkong gegründet worden ist, glaube ich, Überraschung ausgelöst, dass Mädchen, die auch noch blind sind, dass man jetzt mit denen was macht und sich Mühe gibt, dass die auch etwas lernen können. Und ich denke, diese Überraschung ist zur Neugierde geworden und vielleicht ist daraus auch entstanden, ach Mensch, ist doch spannend, was steckt denn da eigentlich dahinter? Also ich denke, das war ein guter Auslöser, auch mit dem christlichen Glauben in Kontakt zu kommen.
Interessant ist ja auch, dass es nicht nur männliche Missionare waren, die hinausgegangen sind ins Missionsfeld, sondern dass da auch Frauen dabei waren. Wieso waren da die Missionsgesellschaften so viel weiter als die Kirchen, die sich ja teilweise heute noch schwer tun, dass Frauen zum Beispiel zum Predigtamt zugelassen werden oder ordiniert werden und dann Pastorinnen oder Pfarrerinnen sein dürfen?
Naja, ich glaube, das hatte ganz praktische Gründe, weil, also ich bleibe nochmal bei China, weil eben deutlich wurde, dass in eine Familienstruktur, in ein Haus, dass da Männer einfach keinen Zutritt haben, sondern dass es viel leichter ist, wenn Frauen sich da sozusagen in Kommunikation begeben mit den Familien. Und das ist also die eine Wahrnehmung und ich vermute mal die andere Wahrnehmung, auch wenn sie vielleicht so nicht explizit formuliert ist, ist, dass Frauen natürlich auch eine ganz wichtige Rolle in der Vermittlung spielen. Das ist ja bis heute so, auch in anderen Gesellschaften, auch in anderen Religionen. Frauen durch ihre Erziehungsaufgabe sind ja diejenigen, die auch Traditionen weitergeben, die weitergeben, in welcher Form gebetet wird, die eben damit auch ganz viel Einfluss haben.
Genau das sagen die Vereinten Nationen auch. Die haben nämlich festgestellt, dass wenn Frauen über eine mindestens Grundbild verfügen, dann bedeutet es, dass sie gesündere Kinder haben, dass die Kinder ihrerseits auch eine Grundbildung bekommen und dass sie eine höhere Überlebenschance haben.
Naja, ich denke mal, dass gebildete Frauen Zugang zu verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen haben. Also sie haben dann eben die Möglichkeit, Dinge in die Familie zu tragen, die von außen kommen. Sie haben die Möglichkeit, wiederum Bedürfnisse in Politik und in andere Lebensbereiche zu tragen. Also ich denke, die Rolle als Vermittlerin ist viel einfacher für eine gebildete Frau.
Das Berliner Missionswerk, in dem du arbeitest, hat ja so eine wunderbare Veranstaltungsform geschaffen, dass sich Frauen aus euren Partnerländern zu einer Konferenz treffen.
Wir haben zusammengetragen unsere verschiedenen Perspektiven und haben festgestellt, dass wir erstaunlicherweise in allen Teilen der Welt auf ähnliche Probleme und auf ähnliche Fragestellungen stoßen. Also ich sage mal als Stichwort die gläserne Decke, dass Frauen, wenn sie die Gelegenheit haben, wenn sie ordiniert sind in der Kirche und wenn sie dann die Gelegenheit haben, auch aufzusteigen und Leitungsaufgaben zu übernehmen, dann gibt es doch immer so einen Punkt, wo es dann nicht mehr weitergeht oder wo es schwer weitergeht. Oder ich möchte noch ein anderes Beispiel nennen, die Frage der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Sorgetätigkeit, also sprich Erziehungsarbeit und dann auch wieder für die ältere Generation da sein. Das ist etwas, was Frauen in aller Welt bewegt. Wie kriegen wir das zusammen? Wir wollen es nicht abgeben, wir wollen uns nicht aus der Verantwortung stehlen, aber wir wollen es auch nicht statt eines Berufs machen.
Talita Kumi, eine Schule im Heiligen Land. Die Schülerinnen und Schüler kommen aus allen Gesellschaftsschichten. Sie sind verschiedenen Glaubens und es sind Mädchen und Jungs zusammen. Wie funktioniert das denn?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, es ist ein ausgeklügeltes pädagogisches Konzept einerseits und es ist andererseits auch schon eine lange Tradition. Also dass es diese ursprünglich eine Mädchenschule gab. Also es wurde ja ursprünglich mal als Mädchenschule gegründet, Talita Kumi. Der andere Punkt ist vielleicht auch, dass es eben sowas gibt wie Antigewalttraining, eine ganz besondere Kommunikation, die achtsam umgeht mit den Bedürfnissen der Kinder. Also ich sag mal Stichwort gewaltfreie Kommunikation, die unterrichtet wird dort. Dann gibt es einen gemeinsamen Religionsunterricht in den höheren Klassen, sodass also auch die Toleranz der anderen Religion, also sprich Christentum und Islam, gelehrt wird an der Schule, richtig im Lehrplan. Und all das, glaube ich, führt dazu, dass es von Anfang an so einen Stolz gibt, in diese Schule gehen zu dürfen mit diesem Ziel. Ja, also wir wollen genau das lernen. Wir wollen auf eine deutsche Auslandsschule gehen. Wir wollen auch diese Sprache Deutsch lernen. Und wir wollen aber vor allen Dingen dieses miteinander tolerant kommunizieren lernen.
Was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja aber so viel mehr als das, was man unter Schule versteht, wo es darum geht, dass man lernt zu schreiben, zu rechnen, Biologie, Erdkunde, Geschichte. Ist es ein wichtiger Einknüpfungspunkt, weil Schule so viel mehr ist als die reine Wissensvermittlung?
Also ich bin der Überzeugung, dass Schule immer mehr ist als die reine Wissensvermittlung. Und in so einem Umfeld wie in Palästina, im Westjordanland, da ist natürlich das nochmal wichtiger, dass Schule da auch sowas ist, was wir Safe Space oder sowas nennen, also wo ein Ort ist, wo Dinge auch möglich sind, die vielleicht schon 2 Kilometer außerhalb nicht mehr möglich sind. Also eine Form von Gespräch, eine Form von Miteinander, eine Form von Offenheit, die da auch gepflegt werden kann.
Du beschreibst Schule als sicheren Raum. Den muss man jetzt verlassen in einer Zeit, in der wir eben auf Homeoffice, auf Homeschooling, auf die Beschulung zu Hause angewiesen sind. Wie schwierig ist denn die Situation für die Eltern und die Kinder und natürlich auch für die Lehrerinnen und Lehrer?
Ich hatte gerade gestern, war ich in einer Diskussion dabei mit einer Frau aus Palästina, die erzählt hat, wie gerade die Situation jetzt auch aus Frauenperspektive in Palästina ist. Und da kommt eben zusammen, dass es Homeschooling gibt, dass die Männer zu Hause sind, weil sie überwiegend arbeitslos geworden sind, weil eben ganz viele Arbeit aus dem Sektor des Tourismus kommt und das ist im Moment ja auf Null gefahren. Dann ist es eine beengte Situation im mehrfachen Sinn. Und wenn all das jetzt so zusammenkommt, dann führt es leider auch dazu, dass es vermehrt häusliche Gewalt gibt.
Was du beschreibst, ist ja nicht nur ein Problem derer, die über wenig Bildung verfügen. Müssen wir da alle was Neues dazulernen, wenn man jetzt so die Erfahrungen der letzten 8 Monate anguckt?
Ja, ich denke eigentlich schon. Also diese Methode gewaltfreie Kommunikation beispielsweise, auf die schwöre ich, auch bei uns. Denn der Hintergedanke von dieser Methode ist ja zu verstehen, dass alle Menschen Bedürfnisse haben und dass eigentlich alle Konflikte weltweit und auch im häuslichen Umfeld und mit meinem Partner genau immer damit zu tun haben, dass die Bedürfnisse gerade unterschiedlich sind und nicht wahrgenommen werden. Und wenn wir das schaffen, dass wir einander Bedürfnisse zugestehen und vielleicht auch sagen können, also ich hätte jetzt das und das Bedürfnis und das kann jetzt im Moment nicht erfüllt werden, aber es macht mich traurig oder sauer, dann glaube ich, könnte man eine Menge Gewalt auch auf anderem Wege dann oder könnte man auf diesem Wege Gewalt vermeiden.
Es geht also nicht nur darum, dass ich dich nicht beschimpfe,
genau,
sondern es geht auch darum, dass ich selbst sagen kann, was ich jetzt mir wünsche oder was meine Erwartungen sind oder dass meine Erwartungen eben enttäuscht worden sind.
Mhm. Genau, genau. Und zwar Wünsche im Sinne von, also nicht, ich wünsche mir jetzt eine Prinzessin zu sein, sondern ich wünsche mir, dass bestimmte Dinge geachtet werden. Also es ist für mich ein sehr respektvolles Miteinander, ein wertschätzendes Miteinander. Und ich glaube, dass das, je beengter die Situation ist, umso wichtiger ist es, miteinander wertschätzend und respektvoll umzugehen, um sich diese Würde auch zu bewahren, die vielleicht manchmal ganz schön eingeschnürt ist durch die Enge.
Ist da das Christentum besonders hervorzutun als friedliche Religion?
Also sagen wir mal, Potenzial ist schon da, dass das Christentum eine friedliche Religion ist. Aber das Potenzial ist natürlich auch da, um sich abzugrenzen oder um deutlich zu machen, gut und böse und die anderen. Und wir haben gerade heute darüber geredet, dass in einem Psalm, der nächste Woche Wochenpsalm ist, dass es da eben um die anderen geht, die rechts und links fallen und die Götzen anbeten. Ich verstehe es so, dass solche Psalmen auch aus einer Situation der Bedrängung herausgeschrieben worden sind. Und dass das genau das ist, was wir auch lernen können. Eine Situation der Bedrängung, die muss nicht dazu führen, dass wir sagen, die anderen sind die Bösen und die müssen wir jetzt bekämpfen, sondern dass es vielleicht immer darauf ankommt, die Verbundenheit zu verstärken. Und das finde ich durchaus auch im Christentum, die Verbundenheit. Fängt ja schon damit an, dass wir füreinander beten.
Du gibst also Religion oder Religionen eine wichtige Aufgabe in der Organisation von zwischenmenschlichen Beziehungen.
Ja, weil ich glaube, dass Religion oder auch, vielleicht muss es nicht mal Religion sein, vielleicht ist es auch eine philosophische Haltung, die prägt ja unser Menschenbild und unser Menschenbild hat was damit zu tun, wie ich mit der anderen Person umgehe. Und wenn ich glaube, dass dich Gott geschaffen hat, dann gehe ich mit dir anders um, als wenn ich glaube, dass du zufällig irgendwo aufgetaucht bist.
Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen und zum Thema Frauen kommen, dann gibt es ja so den Vorurteil, Frauen sind immer so die Weichen, die Netten, die Freundlichen, die Schwierigkeiten aus dem Weg gehen, die Streit aus dem Weg gehen. Dürfen wir Frauen denn auch mal auf den Putz hauen?
Natürlich, klar, machen wir doch auch. Also ich glaube, dass Frauen vielleicht eine Klarheit haben, mit der sie sich Respekt verschaffen. Nicht unbedingt durch Lautstärke, nicht unbedingt durch, wie du sagst, auf den Putz hauen, sondern ich glaube, dass Frauen manchmal eine leisere Form haben, Dinge durchzusetzen oder zu formulieren, eben durch Klarheit, durch Hartnäckigkeit. Also wenn ich mal an das Gleichnis aus der Bibel denke, die bittende Witwe, da kommt es sehr schön raus, wie hartnäckig Frauen sein können. Und das führt auch zum Ziel.
Und Frauen und Männer müssen voneinander lernen?
Auf jeden Fall. Und ich denke, das tun sie auch. Wenn wir jetzt heute die Generation unserer Kinder anschauen, wie die Partnerschaft verstehen, wie die ihre Elternschaft aufteilen, dann sieht man doch auch sehr schön, dass Männer und Frauen voneinander lernen und dass es auch in jeder Generation nochmal wieder neu passiert. Also, dass die Karten dann nochmal neu gemischt werden.
Ich merke, du bist tatsächlich eine ganz optimistische Frau, die davon ausgeht, dass es nicht schlechter wird mit der Welt, sondern dass es besser gehen kann, wenn Menschen zusammenarbeiten, wenn Menschen zusammen reden, zusammen sitzen und zusammen beten.
Genau. Und eben miteinander den Kontakt nicht verlieren. Also ich komme nochmal wieder mit meiner gewaltfreien Kommunikation. Also wenn es immer wieder gelingt, auch in Konflikten im Gespräch zu bleiben, dann kann Lernen auch funktionieren. Und wenn keiner dann weggeht und sagt, ach Mensch, jetzt will ich aber nicht mehr, sondern wenn der Faden immer mal nochmal wieder aufgenommen werden kann, dann glaube ich, wird es gut mit der Welt.
Ist deine Mission die Mission der Gewaltfreiheit?
Ja, im Sinne von auch dieser gewaltfreien Kommunikation und im Sinne von Konfliktlösungsstrategien entdecken, wo vielleicht andere schon aufgegeben haben.
Barbara, ich danke dir, dass du Zeit für Mission hattest. Ich wünsche dir, dass du für deine Mission der Gewaltfreiheit in Zukunft viel Zeit hast, sie auszuprobieren, sie zu üben und sie vor allem zu vermitteln. Ich danke dir für dieses Gespräch.
Danke auch.
Sie hörten einen Podcast von Evangelische Mission weltweit in Hamburg, dem Dach- und Fachverband von Missionswerken, Kirchen und missionarischen Verbänden und Einrichtungen für die ökumenische und entwicklungsbezogene Zusammenarbeit und für ökumenische Bewusstseinsbildung in Deutschland. Besuchen Sie doch auch unsere Website www.mission-weltweit.de oder schreiben Sie uns eine E-Mail an service@mission-weltweit.de. Vielen Dank für Ihr Interesse.